Damit es auch ganz unvorstellbar und legendär wird, würde ich gerne noch mal beten, damit Gott das bewerkstelligt hier. Jesus, wir heißen dich willkommen hier und wir freuen uns, dass du da bist und dass du zu uns reden willst. Und Herr, wir bringen dir unser Herz und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns öffnest für dich und für deine Realität. Herr, ich bitte dich, dass du durch alles, was hier heute Abend passiert, durchdringst zu unserem Herzen und dass wir das raushören, was von dir ist, dass wir gut filtern können, dass wir das bewahren im Herzen, wo du uns persönlich ansprichst. Komm du und rede du jetzt durch die Predigt. Amen. Ich habe das Thema dieser Predigt heute genannt, leidenschaftlich Jesus lieben. Und ihr könnt ja mal so in euch reinhören, wie es euch mit dem Thema geht, leidenschaftlich Jesus lieben, ob ihr sofort sagt, genau das ist es, also es ist genau das, was in mir abgeht, Tag für Tag, dass ich Jesus leidenschaftlich liebe, oder ob ihr eher sagt, naja, ein bisschen schwierig, vielleicht würde es uns leichter fallen, manchmal das Thema zu nennen, zum Beispiel überzeugt an Jesus glauben, weil manchmal ist es ja ein Unterschied, ob wir an Jesus glauben oder ob wir Jesus lieben. Nur weil ich an die Existenz von irgendetwas glaube, heißt es noch nicht, dass ich es liebe. Ich glaube an die Existenz von grünen Bohnen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich sie liebe. Oder ich glaube an die Existenz großer Spinnen. Ich weiß genau, die gibt's. Ich habe sie schon oft gesehen und das heißt noch lange nicht, dass ich sie liebe. Vielleicht würde es uns auch leichter fallen, zu sagen, engagiert Jesus dienen. Also voll für Jesus loslegen und ihm dienen. Das Problem ist dabei aber, dass ich deswegen nicht automatisch denjenigen liebe, dem ich diene. Also wie viele Leute gehen seit Jahrzehnten auf Arbeit in einer Treue und in einer Hingabe, aber lieben das überhaupt nicht, was sie tun, ihr ganzes Leben lang oder viele Jahre lang. Leidenschaftlich Jesus lieben. Das Ding ist einfach, dass Jesus selbst sagt, dass das höchste Gebot, was es gibt, das erste und das höchste Gebot, genau mit diesem Punkt zusammenhängt. Jesus sagt, als er gefragt wird, was ist das höchste Gebot, sagt er Folgendes: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit ganzem Verstand, das lässt keinen Raum mehr. Das ist bedingungslos. Das ist, dass ich mein ganzes Herz ihm verschenke, dass ich ihn leidenschaftlich liebe. Wie geht es uns mit diesem Anspruch? Das ist ja ein extrem hoher Anspruch. Nicht nur zu glauben, dass es Gott gibt und nicht nur irgendwie unsere Fähigkeiten dafür einzusetzen, dass es irgendwie vorangeht mit Gemeinde und Reich Gottes, sondern ihn persönlich zu lieben, und zwar von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Verstand, und egal wie ihr euren Körper jetzt aufteilt, Herz und Seele und Verstand und wer welche Funktion übernimmt, es geht darum, dass wir als ganzer Mensch, so wie wir sind, Gott lieben, dass wir ihn leidenschaftlich lieben. Klingt das zu kitschig oder zu schwärmerisch, vielleicht zu unreflektiert? Für manche einen ist ja die Frage, naja, muss man erstmal lieben definieren, ne? Was bedeutet es, Gott zu lieben? Oder ist es tatsächlich unser höchstes Ziel, dass wir sagen, wir wollen Gott lieben, aber wenn wir ehrlich sind, ist ja die Frage, lieben wir ihn wirklich? Also ich kann auch sagen, von ganzem Herzen kann ich sagen, ich will Gott lieben, aber liebe ich ihn wirklich von Herzen? Kann ich sagen, dass ich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand Gott liebe, dass ich Jesus liebe, dass ich sowas wie Liebe empfinde für ihn? Und ihn nicht nur schon erlebt habe, das ist super, wenn ich ihn erlebt habe, oder dass ich weiß, dass er da ist und vieles mehr, dass er mich angesprochen hat, dass ich mich entschieden habe, ihm nachzufolgen, ist das eine. Und es ist fantastisch, wer das tut. Aber was ist damit, dass Jesus sagt, das höchste aller Gebote ist, ihn zu lieben, den Vater zu lieben? Wir haben ja, also wenn wir so in die Geschichte gucken, geht es immer auf und ab zwischen Verstand und Herz. Also wenn wir so die Kirchengeschichte angucken, das Pendel schlägt immer in verschiedene Richtungen, wie Menschen versuchen, mit Gott zu leben und zu interagieren und wie sie Gott verstehen. Wenn man so ins Mittelalter schaut, es gab meistens zwei parallele Bewegungen, die so stattfanden. Im Mittelalter gab es zum einen die Scholastik, was in den Universitäten entstanden ist. Das war eine Art zu denken, die hat darauf basiert, dass man eine Beweisführung mit Argumentation machen wollte. Man wollte versuchen, Gott und verschiedene Wahrheiten zu beweisen, zu erklären, wer hat Recht. Gab es richtig feste Systeme, wie man da argumentiert hat und wie das funktioniert hat. Und man hat eigentlich versucht, mit dem Verstand die Dinge zu erklären und auf den Punkt zu bringen und zu beweisen. Parallel dazu ist die Mystik, die christliche Mystik entstanden. Nicht abschrecken lassen von dem Begriff, das heißt einfach nur geheimnisvoll. Nämlich, dass in den Klöstern Leute waren, die gesagt haben, ich kann nicht alles mit dem Verstand erklären. Ich kann nicht zu Ende diskutieren und so lange diskutieren, bis man die Sache auf den Punkt gebracht hat, sondern Gott bleibt geheimnisvoll. Was ich machen kann, ist, dass ich Gottes Gegenwart wahrnehme und dass ich anfange, ihn zu lieben und ihm nachzufolgen. Bernhard von Clairvaux, der hat gesagt, der Glaube der Frommen vertraut, er diskutiert nicht. Also der Glaube von frommen Menschen, der vertraut ihm und diskutiert nicht, weil wir an bestimmten Punkten eh nicht weiterkommen. Und das war eine Erkenntnis vieler Menschen damals in den Klöstern, die gesagt haben, Gott ist größer als unser Verstand, aber was wir können, ist ihn zu lieben und seine Gegenwart wahrzunehmen. Und dann ging es weiter, dass immer wieder so das Pendel in die verschiedenen Richtungen schlägt. In der Aufklärung hat man wieder auf eine andere Weise mit rationalem Denken versucht, alles zu überwinden, was den Fortschritt hemmt und was irgendwie im Weg stehen kann. Die Vernunft als höchste Urteilsinstanz, um Entscheidungen zu treffen und Dinge zu bewerten. Nur weil irgendein Kirchenführer was sagt, heißt es ja noch lange nicht, dass er recht hat. Und da ist ja auch was Wahres dran. Alle Denkarten, die wir so haben durch die Geschichte, die haben immer so einen Kern Wahrheit und wo man auch so ein Stück weit versucht, Gott näher zu kommen. Aber das Problem ist, dass man sich meistens auf einer Seite immer wieder verrennt. Es ging immer darum, so die Freiheit von Vorurteilen und von Aberglauben auch zu finden, und das ist auch gut. Aber was in derselben Zeit entstanden ist, war dann wiederum der Pietismus. Das waren Leute, die gesagt haben, es geht am Ende nicht um das, was wir von außen aus Distanz beobachten und versuchen zu verstehen, sondern es geht um unser Herz, es geht um uns persönlich, dass wir eine persönliche Beziehung haben zu Gott, dass da eine persönliche Verbindung da ist. Philipp Jakob Spener hat gesagt, das Wort Gottes muss in unser Herz hineinkommen, in unser Inneres, das muss uns prägen. Oder dann Leute wie Franke, viele von euch kennen vielleicht so die frankischen Stiftungen und was daraus geworden ist. Franke hat gesagt, unser Glaube muss leben, müssen Taten daraus folgen, das muss mit unserem Herzen zu tun haben, dass wir uns kümmern um die Armen und um die Waisen und so. Oder Zinzendorf, der in Herrnhut hier in Sachsen eine große Erweckung angeführt hat, der hat die Leute gelehrt zu beten und hat gesagt, damit durchs Gebet lernen wir den Umgang mit dem Heiland, sagt er. Da lernen wir persönlich in eine Beziehung reinzukommen mit Gott, mit dem Vater. Und in dieser Erweckung, die es hier in Sachsen gab, dort in Herrnhut, da sind unglaublich viele Lieder entstanden und die haben gelernt zu beten, was das Zeug hält. Allein Zinzendorf, der hat über 2000 Lieder geschrieben für Gott. Loblieder sind ganz wenige nur in unseren Kirchenliederbüchern drin, Gesangbüchern. Aber die hatten eine Phase, die Herrnhuter, wo die über mehrere Jahre hinweg sich so hingegeben haben, so Jesus zu lieben und ihm das auszudrücken und zu sagen, dass es irgendwann auch Zinzendorf zu peinlich wurde, weil die Texte so kitschig wurden und so. Er fand es schon fast peinlich, wie dort Jesus schmalzig besungen wurde, dass er gesagt hat, jetzt müssen wir wieder ein bisschen den Kopf einschalten und so. Aber was die erlebt haben, war, dass die von ganzem Herzen Jesus geliebt haben. Und die haben Lieder geschrieben und die haben zu ihm gebetet, als zu jemandem, den sie von ganzem Herzen lieben. Wo sie sagen, egal was wir verstehen können und wir werden nicht alles verstehen, aber wir können ihn lieben, denn es ist unser Auftrag, unsere Bestimmung, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand, auch mit allem, was uns ausmacht, zu lieben. Und die Fragen, zwischen denen man da eigentlich so steht als Christ, ist immer wieder, also kann ich Jesus wirklich lieben? Kann ich Gott lieben? Kann ich sowas wie Liebe empfinden für Gott, den ich nicht sehe? Oder auf der anderen Seite vielleicht auch die Frage, kann man Gott eigentlich zu viel lieben? Also gibt es irgendwie auch ein zu viel, dass man irgendwie ihn auf eine Weise liebt, wo Gott sagt, na jetzt ist mir selber ein bisschen peinlich hier, hör mal auf oder so. Geht es? Kann man Gott zu viel lieben? Es bleibt das stehen, was Jesus sagt. Er sagt, das höchste aller Gebote ist, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, liebe ihn. Und das kann man nicht, Liebe kann man nicht rationalisieren, also rational, verstandesmäßig nur beschränken, sondern Liebe ist immer irrational, das ist auch immer zweckfrei, weil ich mich selbst verschenke, weil Liebe nicht darauf angelegt ist, dass ich jetzt einen Handel mit jemandem mache und sage, ich gebe dir ein bisschen Liebe, dann gibst du mir das oder so, sondern Liebe ist von Grund auf dazu da, dass ich es verschenke, ohne jetzt von vornherein was dafür zu erwarten oder so. Das ist nicht das, was uns menschlich immer so am nächsten liegt. Bei dem Gebot, was Jesus hier sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, da kommt absolute Leidenschaft rüber. Das ist nicht nur so ein bisschen, sondern das ist das ganze Herz. Das ist nicht nur so aus der Distanz betrachtet, sondern da gibt man sich voll hin, da verschenkt man sich selbst, da verschenkt man sein Herz an denjenigen, der uns geschaffen hat und der alles für uns gegeben hat. Und es ist total spannend, dass Jesus dieses Gebot so nennt. Also er zitiert ja eigentlich Mose, aber er bringt es hier voll auf den Punkt für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die um ihn rum waren. Und interessant ist, dass Jesus nicht sagt, das größte Gebot ist völlig ungeteilter Gehorsam Gott gegenüber. Oder völlige Erkenntnis Gottes, dass man so viel wie möglich von ihm erkennt oder totale Dienstbereitschaft für Gott oder so. Sondern er sagt, das höchste Gebot ist, dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben. Mit allem, was wir sind, mit allem, was uns ausmacht. Das, was jemand mit Leidenschaft liebt und tut, das ist anziehend für alle anderen. Wir können nur Menschen für das gewinnen, wofür wir selber brennen in unserem Herzen. Und das kann man ja in allen Bereichen beobachten. Also wenn Leute von irgendwas fasziniert sind und begeistert sind, das zieht andere an. Also mir ging das schon immer so. Ja, ich habe schon als Grundschüler habe ich eine Unterschriftensammlung gemacht zur Rettung der sibirischen Tiger. Habe meine Lehrer unterschreiben lassen, weil ich im Fernsehen gab es eine Kindersendung und da waren die total leidenschaftlich dabei und haben gesagt, wir müssen die sibirischen Tiger retten und siehe da, es gibt sie auch immer noch. Ja. Oder ich war vor vielen Jahren, da war ich auch Teenie, war ich bei einer christlichen Veranstaltung, die hieß Lektion in Hip-Hop. Da waren so Leute dabei von Normal Generation, das war damals so eine christliche Hip-Hop-Band und da ging es darum, über Hip-Hop und Rap und Breakdance und so weiter Leute zu Jesus zu führen. Und ich habe dort mit Musik gemacht, aber war dann total fasziniert von diesen Breakdancern, die da waren. Dann kam ich nach Hause und habe gleich meinen Bruder noch mit an der Technik dazu gewonnen, dass wir Breakdance üben. Obwohl wir, also ich zumindest, überhaupt keinen blassen Schimmer habe von Tanzen, von irgendwas und wir haben es auch zu nichts gebracht. Vielleicht, wir können meinen Bruder vielleicht mal fragen, vielleicht kann der noch mehr als ich jetzt. Aber weil Leute da waren, die absolut begeistert waren von der Sache und die fasziniert waren, die was geliebt haben und wenn die das machen und erklären, wie das funktioniert, dann ist man begeistert, da reflektiert man jetzt nicht, macht das jetzt überhaupt Sinn? Warum soll ich so tanzen? Ich kann mir auch was brechen dabei, heißt das schon Breakdance oder so? Sondern man ist fasziniert, weil jemand anderes fasziniert ist. Das springt über, das Feuer, was in jemanden brennt, das springt auch über auf andere. So ist es in allen Bereichen. Ich kann sehr leidenschaftlich fasziniert sein manchmal von Dingen, das sieht man bloß äußerlich bei mir manchmal nicht so. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres haben wir eine Konferenz im Livestream im Internet mit angeguckt und da gab es ein Schlagzeug-Solo. Und da gehe ich innerlich voll ab, aber das merkt man äußerlich nicht. Meine Frau, die ist Krankenschwester, die hat mir dann mal Blutdruck gemessen währenddessen. Und der ging voll hoch, aber äußerlich habe ich ganz entspannt gewirkt. Also man braucht bei manchen Menschen schon medizinische Instrumente, um Leidenschaft zu messen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Mathematik, ja. Aber ich bin mit meiner Frau in eine Mathe-Ausstellung gegangen im Urlaub vor ein paar Jahren, einfach weil sie begeistert ist davon und weil sie das toll fand und weil ich von meiner Frau begeistert bin. Also man macht verrückte Dinge und es ist einfach nur, die Dinge dann zu tun, ist ja nur ein Ergebnis davon, dass im Herzen was brennt und dass eine Faszination einen ergreift. Wenn wir von Dingen fasziniert sind, dann sind wir in der Lage, Sachen zu tun, da wären wir früher nie drauf gekommen. So funktioniert Verliebtheit. Also ich, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, da war ich Pastor in Freiberg und eigentlich standen mir manche Aufgaben auch bis zum Hals oder über dem Kopf, weil ich auch voll eingebunden war in ganz viele Dinge. Aber mit einmal hat man Zeit, man weiß nicht, wo die plötzlich herkommt. Und man sitzt in irgendwelchen Gemeinderatssitzungen, die man so wie Kirchenvorstandssitzungen, die man selber leitet und guckt nebenbei auf dem Handy irgendwelche Fotos an und guckt, ob wieder eine Nachricht gekommen ist. Einfach, weil da was ist, weil da eine Leidenschaft, eine Leidenschaftlichkeit und eine Liebe innerlich ist, die das übersteigt, was man außenrum gerade sonst so erlebt. Und genau das ist der Punkt, dass Jesus uns herausfordert und sagt, wir sind dazu bestimmt, Gott mehr zu lieben als alles andere, was um uns herum ist. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir uns nicht Gedanken machen, wie unser Leben funktioniert mit Gott und wie wir besser Prioritäten setzen können oder sonst was, sondern alles kommt daher, dass in uns was brennt, dass wir eine Liebe innerlich empfinden für Gott. Wir werden, wie gesagt, nur Menschen für was entzünden, was selber in uns brennt. Vor etlichen Jahren, da habe ich mit meinem Bruder, wir haben immer mal Livestream im Internet angeguckt vom International House of Prayer in Amerika, in Kansas City. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist da steckt eine große Arbeit, eine Gemeinde dahinter, aber die haben einen Gebetsraum, wo die seit 18 Jahren mittlerweile ununterbrochen sind dort Menschen, die dort beten und Gott loben mit Musik. Und die sind so cool, dass man das auch im Internet, man kann sich einfach mit einschalten und mitbeten und Gott mitloben. So sieht es da aus. Da sind Leute mit Instrumenten, die loben Gott rund um die Uhr, Tag und Nacht. Seit 18 Jahren schon ununterbrochen. Und da sind Menschen immer im Raum, die dorthin gehen und mitbeten. Und sowas gibt es sehr viel, auch so Gebetshäuser immer mehr. Auch bei uns in Annaberg haben wir auch letztes Jahr gestartet, weil das so ein Ort sein kann, oder in Jansbach, ne? Gibt es das, und Lengefeld und Chemnitz und so, weil das ein Ort ist, wo man eigentlich seiner Leidenschaft für Gott auch Ausdruck verleihen kann, indem man eine Priorität genau da setzt, dass man immer dort sein kann. Soweit sind wir hier noch nicht in Annaberg, aber dort waren die soweit. Und es ist schon viele Jahre her, und mein Bruder und ich, wir waren fasziniert davon, und wir haben immer mal uns eingeschalten dort in den Livestream und dort mitgebetet. Und was uns dann fasziniert hat und auch geplättet hat, war, dass wir dort im Publikum quasi, also hier irgendwo saß so ein Mann, und der saß immer da, wenn wir eingeschalten haben. Der saß nicht nur da, der ist voll mitgegangen, mit erhobenen Händen Gott angebetet. Wir konnten Tag und Nacht dort einschalten, über Wochen hinweg. Entweder haben wir immer genau den Moment erwischt, wo er gerade mal wieder dort war, aber der war immer da oder fast immer, wenn wir eingeschaltet haben, und hat dort von Herzen Gott angebetet. Und es war ein Mann, wenn man den auf der Straße gesehen hätte, hätte man gedacht, vielleicht ist es ein Obdachloser. Oder der war rein äußerlich ein Stück heruntergekommen, aber der hatte eine Leidenschaft für Jesus und Tag und Nacht. Und wir konnten es gar nicht glauben, wir haben dann manchmal extra zu extremen Zeiten geguckt, ob der wieder da ist. Und der war wieder da und hat dort Gott angebetet. Und als wir das so ein paar Wochen lang beobachtet haben, das hat in uns so eine Motivation zum Beten geweckt. Wir haben dann gedacht, ja, wir haben ja kein Gebetshaus in Annaberg, aber wir machen auch einen auf Gebetshaus und haben dann abwechselnd jeder eine Stunde gebetet, also 2 Stunden am Tag halt, ne? Erst er, dann ich oder wie auch immer, weil da was in uns freigesetzt wurde, weil wir gesehen haben, wie einer sein ganzes Herz an Gott verschenkt und ihn liebt und betet und ihn anbetet, Tag und Nacht. Rund um die Uhr, wochenlang, keine Ahnung, wie der sein Leben auf die Reihe gekriegt hat, wenn er immer dort am Beten war. Aber in uns hat es was in Gang gesetzt, wo wir fasziniert davon waren. Da ist ein Funke übergesprungen. In dem Moment, wo jemand leidenschaftlich für eine Sache lebt, da hat es Auswirkungen, automatisch. Das Feuer breitet sich aus, was in einem brennt, das wird auch in anderen Leuten anfangen zu brennen. Und die Frage ist, wofür brennen wir? Was ist unsere Leidenschaft in unserem Leben? Denn die Herausforderung ist, dass wir nicht für endlos viele Dinge leidenschaftlich brennen können. Da ist einfach unsere Kapazität, gibt es nicht her, als Menschen. Wir können nicht für endlos viele Personen schwärmen. Wir können nicht für endlos viele Dinge eine Begeisterung haben in unserem Leben und Dinge leidenschaftlich lieben. Irgendwann ist Schluss. Leidenschaftliche Liebe bedeutet, dass man sich ganz hingibt und ganz schenkt. Und entweder ich bin geteilt an 1000 verschiedenen Stellen, viele verschiedene Dinge, die ich leidenschaftlich liebe, aber ich kann sie dann im Grunde nicht leidenschaftlich lieben. Unsere Kapazität ist begrenzt. Deswegen beginnt es in unserem Leben eigentlich immer mit einer Entscheidung, dass ich mir klar werde, wofür will ich eigentlich leben? Wofür soll mein Herz brennen? Welche Sache oder welchen Menschen oder eben auch welchen Gott will ich leidenschaftlich lieben und wem will ich mein ganzes Herz, meine ganze Seele und meinen ganzen Verstand anvertrauen? Und da ist manchmal dann auch ein Unterschied zwischen so einer Entscheidung, die ich treffe und dem, was ich tatsächlich lebe und was ich tatsächlich empfinde. Also ich, ein Beispiel von mir, ich habe eigentlich die ganzen Jahre, mein ganzes Leben lang in der Theorie hätte ich immer gesagt, so ich setze Gott an die erste Stelle und ich liebe ihn. Aber in der Praxis ist ja die Frage, was nimmt unser Herz in Beschlag und unsere Zeit und unsere Gedanken und unsere Finanzen und alles Mögliche. Und ich habe, als ich so 14, 15 Jahre alt war, war ich fasziniert von Büchern und Filmen, die die Jüngeren nur noch aus Legenden kennen. Herr der Ringe, das kennen schon noch viele. Aber diejenigen, die jetzt so alt sind, wie ich damals war, die gab es da noch nicht, als ich davon begeistert war. Das ist das Verrückte, ja. Aber als ich so 14, 15 Jahre alt war, ich war fasziniert von Herr der Ringe. Ich habe die ganzen Bücher gelesen, ich habe die Filme angeguckt. Und da geht ja, das sind ja 3 Teile und jeder geht 3 Stunden. Und ich habe allein den ersten Teil 15 Mal gesehen. Ne? Und den zweiten Teil habe ich allein 3 Mal im Kino angeschaut oder so. Und habe die Bücher gelesen. Ich habe angefangen, Elbisch zu lernen. Das ist so eine Sprache, die Tolkien sich ausgedacht hat. Ich habe mich mit der Geografie und Astronomie von Mittelerde beschäftigt. Und kannte auch die Stammbäume einiger Personen dort auswendig, ne? Was sich Tolkien so ausgedacht hat. Ich habe angefangen, mir ein Kettenhemd zu schmieden. Ich bin da nicht weit gekommen, weil ich hatte dann, ich weiß nicht, vielleicht 60 Kettenglieder, 10.000 braucht man oder so, keine Ahnung. Habe mir einen Stab geschnitzt, wie Gandalf, und bin damit auf den Pöhlberg wandern gegangen. Also ihr merkt, etwa für etwas Leidenschaft zu empfinden, kann einen auch irgendwie ein bisschen, manchmal auch was zum Durchknallen bringen. Das Ding war, ich hab in der Zeit gerne auch viele andere Actionfilme und so angeguckt. Und was ich gemerkt habe, ist, ich habe in der Theorie die ganze Zeit Gott an die erste Stelle gesetzt. Aber wenn ich manchmal, wenn ich zum Beispiel aus dem Kino kam und man hat sich 3 Stunden lang so einen Film reingezogen, dann war das Problem, dass ich, also ich habe diese Helden dort bewundert und war fasziniert von den Handlungen und was da alles läuft, aber habe im Grunde verpasst, selbst die Abenteuer zu erleben, die Gott mit mir auch vorhatte. Und man ist dann manchmal, wenn man so stundenlang sich auch mit sowas beschäftigt und so aus dem Kino kommt, mir ging es dann manchmal so, dass ich innerlich so in dieser ganzen Fantasy-Welt war und mich gefragt habe, wenn jetzt wirklich um mich herum was Krasses passiert, würde ich es überhaupt mitkriegen? Wäre ich überhaupt fähig, damit umzugehen jetzt? Wenn ich gerade innerlich so in meiner anderen Welt unterwegs bin. Wenn Gott jetzt plötzlich zu mir reden würde, wäre ich in der Lage, darauf einzugehen? Wäre ich gerade gebrauchsfähig für ihn? Jetzt, in dem Moment, wenn ich rauskomme aus dem Kino oder wenn ich irgendwie stundenlang so ein Buch gelesen habe, bin ich gerade einsatzbereit für Gott, dass ich mit ihm reale Dinge erleben kann? Bin ich in der Lage, auf krasse Dinge zu reagieren, die um mich herum passieren und da auch mit Vollmacht im Sinne Gottes auch vorwärts zu gehen und das zu erleben, was Gott für mein Leben eigentlich vorbereitet hat, anstatt die ganze Zeit mich in Welten zu bewegen, die mit mir und mit meinem persönlichen Leben eigentlich gerade nicht so viel zu tun haben. Und ich habe halt gemerkt, dass ich an der Stelle mein Herz eigentlich an so viele andere Dinge verschenkt habe. Und warum erzeugen solche Filme und solche Geschichten so eine Faszination unter Menschen? Oder so solche Filme wie Avatar oder so, bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten. Warum hat das so eine enorme Anziehungskraft? Ich glaube, weil wir Menschen im Grunde die Sehnsucht in uns haben, für was zu leben, was viel größer ist, als zu essen, zu arbeiten und zu sterben und im Schrebergarten zu sitzen oder so. weil Gott in uns was reingelegt hat, was, also eine Fähigkeit, Leidenschaft zu entwickeln für was, was viel größer ist als ein völlig normales Leben, was wir führen können. Im Prediger 3, Vers 11 heißt es, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gesät und gelegt. Und das finde ich so schön, dieser Satz ist so, da tut sich eine Welt auf. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heißt, Gott hat uns in uns was hineingelegt, was für eine andere Welt bestimmt ist. Deswegen ziehen uns Menschen andere Welten so sehr an. Und Hollywood kann sich die verrücktesten Sachen einfallen lassen. Gott wird es am Ende alles toppen und alles in Schatten stellen, was wir uns mit menschlicher Fantasie ausdenken könnten. Weil Gott hat was in uns hineingelegt, eine Fähigkeit, leidenschaftlich etwas zu lieben und leidenschaftlich zu kämpfen für was, was nur von Gott kommen kann. Wir sind für eine größere Realität geschaffen als das, was wir auch menschlich uns schaffen können und wo wir unser Herz daran verschenken können. Wir sind dazu bestimmt, unser Herz Jesus zu schenken, dem König aller Könige. Der über allem steht, was es menschlich gibt und was man sich ausdenken kann. Das ist das, weshalb Gott uns auf diese Erde gesetzt hat, auch jetzt in unserer Zeit. Wir sind dazu berufen, im Jahr 2017 Gott von ganzem Herzen zu lieben, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Alles, was uns zur Verfügung steht, ist das höchste und das erste Gebot. Und wenn man sich darauf konzentriert, wird alles andere automatisch folgen. Aber also ob ich ihn wirklich liebe oder einfach nur an seine Existenz glaube, das erkenne ich immer daran, wie ich meine Prioritäten setze und worauf ich fokussiert bin, worauf meine Konzentration ausgerichtet ist, wo ich mich investiere, wo ich Zeit dafür einsetze, wo ich Geld dafür einsetze. Jemand, der verliebt ist, habe ich vorhin schon gesagt, dem muss keiner sagen, nimm dir Zeit oder so dafür oder lass dir mal was Tolles einfallen oder so. Sondern es passiert einfach. Und man hat die Energie dazu, egal was außenrum noch an Arbeit ist, egal was sonst an Anforderungen da ist. Im Hohen Lied heißt es, die Liebe ist stark wie der Tod, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Das sind eher so düstere Begriffe, aber ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht weg. Und genau das ist der Punkt, weshalb wir bestimmt sind, dazu Gott zu lieben. Und nicht nur ihm zu dienen oder an seine Existenz zu glauben. Wir sind dazu bestimmt, ihn zu lieben, weil nur Liebe durch nichts auf dieser Welt erschüttert und eingerissen werden kann. Paulus sagt, das Höchste ist die Liebe. Alles, was wir sonst machen könnten, steht unter dem. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Blech oder eine lärmende Trommel. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste, und das muss man sich mal vorstellen, wenn ich ein Prophet wäre und ich wüsste alle Geheimnisse, also nicht nur ein bisschen, sondern alle, und hätte alle Erkenntnis, stellt euch vor, hättet alle Erkenntnis über Gott, was kannst du denn Schöneres, was kannst du denn Höheres geben als Christ, ja? Und wenn ich alle Glaubenskraft besäße, um auch alle Glaubenstaten zu tun, die man sich nur vorstellen könnte. Und wenn ich Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Paulus meint es ernst. Wenn ich all das hätte und ich hätte die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe, also alles, was ich besitze, verschenke, das ist ja wirklich dann richtig krass, ja? Wenn ich alles, was ich habe, verschenke, und wenn ich mein Leib dem Feuer übergebe, das heißt, wenn ich bereit wäre für, ja, also mein eigenes Leben aufzugeben, hätte aber die Liebe nicht, dann nützt es mir nichts. Die Liebe hört niemals auf. Alles andere kann aufhören, alles andere kann angegriffen werden in unserem Leben, alles andere kann uns genommen und weggerissen werden, aber wenn wir Gott lieben, da heißt es, die Liebe hört niemals auf. Auch Ströme schwemmen dieses Feuer nicht weg, heißt es im Hohenlied. Deswegen sagt Jesus, wenn wir dieses Gebot im Blick haben, wenn wir unser Leben darauf ausrichten, unser Herz darauf ausrichten, Gott zu lieben, dann kann kommen, was will. Wenn Gott für uns ist, wer kann er gegen uns sein? Wenn unser Herz an ihm hängt, was kann uns denn dann genommen werden in unserem Leben? Dann werden wir zu Menschen, die wirklich leidenschaftlich Gott lieben. Und ich möchte jetzt noch kurz auf einen Menschen eingehen in der Bibel, der auf eine faszinierende Weise Gott geliebt hat, von ganzem Herzen. Der hat da alles dran gesetzt. diejenigen, die im Januar bei der Bibelschule dabei waren, über anhaltendes Gebet, die haben so ein paar Sachen schon mal gehört, auch über David. Aber David ist für mich eine der faszinierendsten Personen in der Bibel, wenn es darum geht, Gott zu lieben und Gott an die erste Stelle zu setzen. Folgende Sachen hat er gemacht, um seiner Liebe zu Gott Ausdruck zu verleihen. Er ist König geworden, hat in Jerusalem seinen Regierungssitz festgelegt, also Hauptstadt von Israel. Und er hat gesagt, ich will nicht König sein, ich will nicht an diesem Ort leben, wenn Gott nicht hier ist. Ihm war sein eigenes Königtum. Zu seiner Zeit hatte Israel noch nie so eine große Ausdehnung gehabt. War noch nie so ein großes und starkes Reich. Er war wirklich jemand, der was zu sagen hatte. Aber er sagt, das ist für mich nichts im Vergleich dazu, dass Gott hier ist. Und er hat alles dran gesetzt, die Bundeslade, die so als ein Symbol und Ort von Gottes Gegenwart war, hat alles dran gesetzt, das Ding nach Jerusalem zu holen. Er hat einen Ort dafür geschaffen, ein Zelt gebaut, wo diese Bundeslade stehen sollte, wo Gottes Gegenwart mitten in dieser Stadt Jerusalem ist. Und er wollte, dass das eine Königsstadt wird, aber nicht wegen ihm als König, sondern wegen Gott als König, dass Gott regiert über diesem Land und in dieser Stadt. Und er hat angefangen, den ganzen Dienst der Leviten, vielleicht wisst ihr, dass die Leviten, die waren damals dazu da, die Priester bei den Opferungen zu unterstützen und bei dem Dienst im Heiligtum. Das heißt, die haben Brandopfer gebracht, Tiere geschlachtet, haben die ganzen Geräte gewartet. Es waren auch Hausmeistertätigkeiten. Die haben geputzt und repariert und gebaut und Zelte geschleppt und alles, was so angefallen ist an Arbeiten, dafür waren die da. Und David hat gesagt, es reicht mir nicht, dass die Leviten ihre Zeit damit verbringen, diese Tätigkeiten nur zu machen, sondern ich will, dass sie anfangen, Gott anzubeten, rund um die Uhr, dass sie ihr Herz ihm schenken, dass sie ihn groß machen und ihn loben. Und er hat einen ganzen Teil der Leviten dafür vorgesehen, dass die nichts anderes tun, als Gott anzubeten. Am Ende seiner Regierungszeit waren es 4000 Leviten, die nichts anderes getan haben, als in Schichten rund um die Uhr Gott anzubeten und sich abzuwechseln. Morgens bis abends, nachts und Gott groß zu machen über diesem Land Israel und über dieser Stadt Jerusalem. Hat Leiter eingesetzt. Viele von denen kennen wir mit Namen aus der Bibel. Die haben manche von denen auch Lieder geschrieben. Im Psalm Heman, Asaf, Ethan, Jedutun und solche Leute. Die waren dazu da, andere darin mit reinzunehmen, ihr Leben für Gott hinzugeben und ihn anzubeten und ihn zu ehren. Haben unmittelbar dort gewohnt, an diesem Ort, wo Gott verehrt wurde, waren Tag und Nacht im Einsatz. David hat Musikinstrumente bauen lassen, viele. Die ganzen Instrumente der damaligen Zeit, die auch in den Völkern ringsherum verwendet wurden, hat er nach Israel gebracht und hat die bauen lassen mit wertvollen Hölzern auch, um dass Gott dort die Ehre gegeben wird durch diese Tausenden von Leviten. Er hat zahlreiche neue Lieder geschrieben. Wir haben ein ganzes Liederbuch in der Bibel, wo die meisten Lieder von David stammen und von seinen Kollegen da, die da die ganze Zeit dabei waren, Gott anzubeten. Prophetische Lieder, wo Texte drinstehen, die dann zur Zeit Jesu, 1000 Jahre später zum Beispiel, eingetreten sind. Wo David auf Empfang war für das, was Gott sagt. Er hat ihn angebetet, aber gleichzeitig hat Gott auch mit ihm gesprochen und hat ihm Dinge gesagt, die sich in den Liedern wiederfinden, die sich dann 1000 Jahre später erfüllt haben. Man könnte jetzt denken, wow, was für ein Held, was für ein Mann Gottes. Kein Wunder, dass in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Wer so lebt, ja, wer so sein Herz für Gott gibt, der ist ja wirklich ein Held. Kein Wunder, dass Samuel von den ganzen Brüdern von David nur ausgerechnet ihn als Jüngsten zum König salben sollte. Die anderen starken Helden, die hat er links liegen lassen, weil David, wer so lebt, ja, ist ja fantastisch. Der lebt das, Gott von ganzem Herzen zu lieben und für ihn da zu sein. Aber die Bibelkenner unter euch, die wissen wahrscheinlich, dass David die Sache, auch sein Leben manchmal gründlich vergeigt hat. Er hat manchen Karren voll gegen Baum gefahren. David war kein Mensch, der durchweg in Reinheit und Heiligkeit gelebt hat. Der war Gott nicht immer gehorsam. David hat manches richtig versaut, sage ich mal. Mal ein paar Beispiele. An manchen Stellen er hat leidenschaftlich für Gott gelebt, aber wenn ihr euch mal überlegt, was er dabei alles riskiert hat, er war selbst kein Priester, er war nicht aus dem Stamm Levi und ganz viele Sachen durfte er nach den Gesetzen Moses nicht tun, die er aber trotzdem getan hat. Zum Beispiel, er hat die Schaubrote aus dem Heiligtum einfach mal so weggefressen, weil er Hunger hatte. Durften nur die Priester. Er hat priesterliche Kleidung getragen, obwohl er keiner war. Er hat opfern lassen, eventuell selbst geopfert, das geht aus den Texten nicht ganz hervor, durfte er überhaupt nicht. Er hat das Volk gesegnet wie ein Priester. Er hat ein neues Heiligtum gebaut, hat die bisherige Stiftshütte auf einer Anhöhe bei Gibeon da gelassen und hat ein neues Heiligtum gebaut in Jerusalem für die Bundeslade. Er war mitten in diesem Heiligtum vor der Bundeslade, vor der Lade Gottes und hat Gott angebetet, obwohl in den Gesetzen Moses steht, es darf nur der hohe Priester und zwar auch nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Und David ist dort vor dem Herrn, mitten in der Gegenwart Gottes und betet ihn an. Völlige Übertretung aller Gesetze hier. Er hat den Dienst der Leviten neu geordnet. Er tritt auf wie der Oberste der Leviten und Oberste der Priester in Jerusalem, dort in dem Heiligtum, und ordnet alles, als wäre er der Chef, obwohl das eigentlich vom Gesetz her überhaupt nicht ist. Davids Söhne werden als Priester bezeichnet. An der Stelle sage ich gleich noch was dazu. Es ist spannend, wie David mit seiner Leidenschaft für Gott einiges ganz schön auf den Kopf stellt und Dinge macht, die sich eigentlich nicht gehören. Und wo andere vielleicht gesagt hätten, bist du verrückt, du riskierst dein Leben, diese Gesetze zu übertreten, aber David hat es aus Liebe und aus Leidenschaft für Gott getan. Aber nicht nur das. David ging mit der Frau eines seiner Hauptmänner fremd und ließ diesen anschließend töten, an die vorderste Front stellen, damit er stirbt, damit er an seine Frau ran kann. David hat durch eine Volkszählung, trotz der Warnung Gottes, hat er das Gericht provoziert, Gericht Gottes mit 70.000 Todesopfern. Ich weiß nicht, wer von uns 70.000 Todesopfer auf seiner Kappe hat. Und das Verrückte ist, andere wurden wegen ähnlicher Dinge aus dem Amt genommen und verworfen. Und Saul musste sein Königtum verloren, einfach nur, weil er die Viehherden der Amalekiter übrig gelassen hat und für sich genommen hat. 70 Einwohner von Beth-Schemisch sind gestorben, nur weil sie die Bundeslade angeschaut haben. Usa ist gestorben, weil er als Nicht-Levit die Bundeslade berührt hat. Saul hat ohne Erlaubnis Brandopfer gebracht und dafür Gericht geerntet. Und Usia hat illegal Rauchopfer am Altar gebracht und hat dadurch sein Königtum und seine Gesundheit verloren. Und David, eifrig wie er ist, übertritt ein Gesetz nach dem anderen und lässt sich wirklich was zu Schulden kommen in seinem Leben. Und er bleibt bestätigt im Amt und er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er ist ein Vorbild und der höchste König Israels durch die Jahrhunderte hindurch. Wie kommt das? Wie kann es sein, dass der sich sowas erlauben kann? Wie kann es sein, dass Gott so mit ihm umgeht und ihn die ganze Zeit wieder neu bestätigt und Gnade vor Recht ergehen lässt? David ging es die ganze Zeit seines Lebens nie um sein eigenes Königtum und die Macht, die er hatte. Er hat nichts dazu beigetragen, dass er schneller König wurde, obwohl er die Chance dazu gehabt hätte. Ihr müsst es mal lesen, wie er sein Vorgänger, der böse war, Saul, er hätte ihn umbringen können. An einigen Stellen hat es nicht getan. Er hat gesagt, wie sollte ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen? Gott wird dafür sorgen, dass ich an den Platz komme, den er für mich vorgesehen hat. Aber sein Anliegen war die ganze Zeit, dass Gott groß gemacht wird und nicht er selbst. Er hat die Gegenwart Gottes höher geachtet als andere Menschen und als sich selbst und seine eigene Ehre. Er hat die Gunst Gottes höher geachtet als die Gunst des Volkes. Ihm war es lieber, dass er bei Gott Anerkennung findet, als bei Menschen. Er war immer bereit, bedingungslos Buße zu tun, wo er sich verrannt hat. Er hat schnell reagiert. Er hat immer wieder gesagt, Gott, es tut mir leid, um deinetwillen tue ich Buße, um dir wieder näher zu kommen, um wieder einen Zugang zu dir zu haben. Er hat sich völlig der Herrschaft Gottes ausgeliefert, anstatt selbst die Kontrolle zu behalten. Und seine Herzenshaltung war immer die, dass das war ja anmaßend, wie er sich dort aufgespielt hat, wie ein Priester, obwohl er keiner war. Aber sein Anliegen dabei war die ganze Zeit, Gott so viel zu ehren und ihn zu lieben, wie es nur irgendwie geht. Und es war kein anderer da, der das so gut machen konnte. Deswegen hat er es gemacht. Er hat jede Gelegenheit dafür genutzt, Gott zu lieben und ihm Wertschätzung zu geben vor dem ganzen Volk mit allen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen. Und er war dabei mehr darauf konzentriert, Gott zu lieben, als korrekt zu leben und alle Dinge einzuhalten. Und das ist was, was manchem vielleicht jetzt auch ein bisschen aufstößt, wo man sich fragt, kann man das so sagen? Kann man so rangehen an die Sache? Ja? Wir wollen auch nicht leichtfertig mit dem umgehen, was Gott anordnet, was in seinem Wort steht oder so. Aber der Punkt ist einfach der, Gott geht es immer um uns und nicht um das, was wir tun. Als Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen begegnet, die eine Sünderin war, die viele Männer schon hatte, sagte ihr, Gott sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht Anbeter und nicht Anbetung. Das ist ein spannender Unterschied. Gott sucht Menschen, die sich ihm schenken, die ihn anbeten. Ihm geht es nicht nur darum, was alles geleistet wird. Wir können so viel leisten, auch in unseren Gemeinden und für andere Menschen und so, wie wir wollen. Am Ende geht es immer darum, dass wir ihn lieben und dass wir alles aus Liebe zu ihm tun. Alles, was er tut, tut für den Herrn, sagt Paulus. Gott sucht wahre Anbeter, das heißt Menschen, die sich ihm hingeben. Und David war so einer, trotz allem, was schiefgelaufen ist, trotz allem, wo er sich verirrt und verrannt hat, trotz allem, wo er in Leidenschaft für Gott Dinge getan hat, die eigentlich nicht erlaubt waren, die eigentlich nicht okay sind. Und trotzdem hat er es getan und Gott hat sich geehrt gefühlt. Gott hat sich gefreut darüber und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir solche Leute werden in unserer Zeit. Dass wir, egal wie lang die Weltgeschichte geht, ja, dass die Leute nach uns sagen werden, die damals im Jahr 2017 gelebt haben, hier im Erzgebirge, das waren Davids. Das war eine Generation von Davids. Die haben Gott von ganzem Herzen geliebt. Da ist nicht alles glatt gelaufen. Die haben auch viel Mist gebaut. Und vieles haben sie gemacht, ist vielleicht die Nachwelt schlauer. Ja? Vieles machen wir jetzt, das merken wir überhaupt nicht. Im Nachhinein sieht man immer, was die Generationen vor uns alles nicht gecheckt haben und was die falsch gemacht haben. Und es wird bei uns ganz genauso sein. Aber wir haben die Chance, Menschen zu sein, die Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserem Verstand, unserer Vernunft, alles, was uns zur Verfügung steht, mit unseren Gaben lieben und ihn groß machen und für ihn leben. Das größte Abenteuer unseres Lebens wartet auf uns, wenn wir das größte aller Gebote einhalten, nämlich, dass wir Gott lieben. All die Dinge, die Gott uns schenken will, die stehen denen zur Verfügung, die will er denen schenken, die ihn lieben. Die wahren Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist das, worum es Gott geht, wozu wir alle bestimmt und berufen sind. Und ich wünsche uns, dass wir durchbrechen, dass wir wahre Anbeter werden, dass wir Menschen werden, die Gott wirklich lieben und nicht nur an ihn glauben und nicht nur ihm dienen und uns hingeben, das ist wunderbar und das ist alles eine Folge davon, dass wir ihn lieben. Aber wir können auch all diese Dinge tun, ohne ihn wirklich zu lieben. Und das ist das Dramatische. Wir können unser ganzes Leben lang uns einsetzen und mitarbeiten in der Kirchgemeinde und überall und haben ihn keine einzige Stunde geliebt. Und das ist so schade, weil anderen Menschen ist damit gedient, an manchen Stellen, dass wir ihnen wirklich helfen. Und da sollte man auch nicht sparsam darin sein, sich einzusetzen für andere. Aber das, was Gott eigentlich für unser Leben geplant hat, das kann uns vielleicht verloren gehen, weil das schenkt er denen, die ihn lieben und die wahre Anbeter sind. Und das wünsche ich uns, dass wir dazu werden und dass wir das von Herzen suchen. Und ich glaube, Liebe wächst, also ist ja die Frage, ja, wie komme ich denn dazu, dass ich Gott liebe? Letztendlich ist es was wir uns von Gott auch schenken lassen müssen. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Wir können bei ihm das suchen und sagen, Gott, ich will dich lieben, gib mir Liebe zu dir. Und Liebe wird auch immer wachsen, wenn man auf Gott schaut und wenn man ihn erkennt, wie er ist, wenn man mehr von dem mitbekommt, wie Gott ist. Also es ist nicht nur so, dass wir das lieben, was wir schön finden, sondern wir finden auch das schön, was wir lieben. Und umgekehrt, in jede Richtung geht es so. Wenn wir Gottes Schönheit erkennen, wenn wir mehr von Gott erkennen, wie er ist, dann wird die Liebe zu ihm wachsen. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben, dass wir sein Wort lesen über ihn, dass wir Zeit im Gebet verbringen, dass wir mit ihm reden, dass er sich uns wirklich offenbaren kann. Und Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und ich will jetzt nicht festlegen, wie lange man beten soll. Das kann auch bei jedem anders aussehen. Aber Jesus sagt so ein bisschen, kriegt ihr es nicht mal eine Stunde hin jetzt mit mir? Und da denkt man schon, wow, das ist schon ein hohes Level, was er hier erwartet. Und er sagt noch dazu, nicht mal eine Stunde. Und lasst es uns einfach probieren, eine Stunde am Tag vor Gott zu sein und auf ihn zu schauen und mit ihm zu reden und zu lesen, wie er ist. Und ich glaube, in dem Maße wird unsere Liebe zu ihm wachsen und in dem Maße wird er uns hineinnehmen in das Leben, für das wir eigentlich bestimmt und berufen sind. Gott segne uns. Amen.